So, Sie haben das Wort.
Ja, ich habe noch nicht ganz verstanden, was Sie sagen wollten mit dem Ich und Du. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Personen auch immer oder ausschließlich in Beziehung zu anderen zu verstehen ist? Oder
das will ich eigentlich sagen. Also der große Philosoph Fichte, der so in der Vorstellung vieler Leute so als der Philosoph des absoluten Ich herumläuft, nicht? Bei dem kann man lesen, ein Mensch wäre kein Mensch. Und eine Person ist kein Mensch, weil die Grundvollzüge von Personen sind Anerkennung, Liebe, Versprechen geben, beurteilen. Das ist alles nur vollziehbar im Gegenüber von Personen. Anders gar nicht möglich. Damit will ich nicht sagen, eine Person sei eine Hälfte oder ein Teil, sondern ich will sagen, sie ist ganz wesentlich ein Wesen in Bezug und versuche mich dagegen zu sträuben, was uns in den Knochen sitzt. Und ich meine nochmal jetzt als Christ, dass das obendrein noch was mit der Erbsünde zu tun hat, dass wir also die Wirklichkeit so als das stofflich-substanzielle nehmen. Das geht ja bis zur Bibel, die Gott den Fels nennt. Natürlich gibt es einen Aspekt am Felsen, der das rechtfertigt. Aber zugleich ist doch Fels das Primitivste, was es überhaupt nur gibt. Das liegt einfach rum und lebt nicht oder so. Nicht? Und dass wir so etwas als Bild von Wirklichkeit nehmen, das hängt in meinen Augen schon mit der Erbsünde zusammen. Dass wir so etwas Greifbares wie ein Stein und ein Holz für wirklicher halten als die Seele oder eine Gesinnung oder so etwas. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Dass man meint, das Muster von Realität, von Wirklichkeit sei Materie, sei ein Stein. Das sitzt uns zwar irgendwie ein Stück weit in den Knochen, aber wir müssen ja mal einen Moment anfangen nachzudenken, um zu sagen, nö, eigentlich muss das gar nicht sein. Was ist eigentlich Wirklichkeit? Könnte man schon fragen. Und da liegt mir daran zu sagen, Wirklichkeit ist also nicht diese Kompaktheit, sondern Wirklichkeit ist das Sein für, das Sein darauf hin, das Mitsein und alles dieses, das ist eigentlich Wirklichkeit. Und an dieser Wirklichkeit sind dann die Personen, wo so wie jetzt, also auf höchster Spitze formuliert, der eine Gott in drei Personen da ist. Das ist ja nicht, ist ja nicht ein Dreierclub oder so, sondern es ist ein Gott. Und dann in, also eine Substanz, ein Was. Aber drei mehr. Das, so muss man es also fassen. Und das ist natürlich ein Geheimnis, kriegen wir nicht richtig raus. Das sollte jetzt auch kein Argument sein, sondern ich will nur was verknüpfen damit und zeigen, bis wohin das reicht, wenn man mal versucht, die Dinge von dem Kopf auf die Füße zu stellen. Und sagen, wie sieht die Wirklichkeit eigentlich aus? Das ist also die eigentliche Wirklichkeit ist nicht ein Was, sondern ein Wer. Viele Leute laufen rum und sagen, nein, also Gott kann doch keine Person sein, Gott ist irgendwie eine große Energie oder irgend sowas. Wo ich mich frage, was denken die wirklich dabei, wenn die das denken? Gibt es etwas, was wirklicher ist als Wer-Sein? Wobei Wer nicht ein einzelner Wer ist, sondern immer schon ein Wir. Nicht, das haben wir ja schon berührt, also dieses genau. So, Guardini wird sagen, darauf läuft an einer Stelle seine Schrift über Welt und Person hinaus, wenn wir Person ganz rein und unverkürzt denken könnten, würde die Antwort auf die Frage, was ist Person, heißen, Dreieinigkeit. Das möchte ich fast so als Meditationsaufgabe aufgeben. Das nehmen wir mal zu überlegen, wie muss ich das denken, um so einen Gedanken also nachzuvollziehen, auf den wir dann auf Umwegen wieder nochmal kommen werden. Steckt in uns so drin, dass wir erstmal eben irgendwie einen Klotz oder sowas meinen, mit Bewusstsein natürlich, und dann mit Beziehung. Während im Kern also so etwas herauskäme. Aber Sie hatten noch dazu.
Würde es bedeuten, dass wir sagen können, wie jemand ist und wird, zeigt sich an der Art und Weise der Beziehungen, wie er diese gestaltet im Du.
Unbedingt. Und zwar sowohl zu sich selbst, wir sagen ja auch zu uns selbst, wir stehen ja auch zu uns selbst in Beziehung. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Das macht schon der Plato. Plato sagt, Selbigkeit ist, dasselbe ist mit sich selbst dasselbe. Toto, hauto, toto. Dasselbe ist mit sich selbst dasselbe. Ein Stein natürlich nicht, der ist nicht mit sich selbst, der liegt ja bloß so rum. Nicht? Aber wir sind mit uns derselbe. Wir haben also eine Distanz zu uns, wir beurteilen uns selber, wir leiden an uns, wir mögen uns und alles, was da so drin steckt, wir sind in uns schon das und von dort her dann eben auch mit anderen. Das heißt, wir begegnen, wenn wir anderen begegnen, zugleich uns und wenn wir uns begegnen, auch immer anderen, dass das mit hineingehört. Und dann wird es lebendig und gefüllt, das so zu denken. Und ein Personenkern, das sage ich ja immer in diesem Sinn, gibt es gar nicht. Wir stellen uns ja unser Werden so vor, dass wir sagen, in der Mitte ist ein gleicher Kern. Und dann sind rundherum Hüllen, die wechseln. Das ist nicht wahr. Sondern die zweite Meditationsaufgabe, die ich Ihnen gern geben würde, heißt, denken Sie mal nach, was das heißt, ich ändere mich. Also ich bin derselbe Ich, vorher wie hinterher. Sonst wäre es gar kein Ändern. Aber ich ändere nicht etwas an mir, das tue ich auch nochmal, sondern ich ändere mich. Da gibt es keinen Kern des Gleichen. Einer meiner Kollegen hat gesagt, der Personenkern ist nicht das, was ein Menschenfresser auszuspucken hätte. Wir sind keine Kirschen. Da ist nichts da. Sondern unsere, da kann man Angst kriegen drüber, ich habe nicht einen Kern der Gleichheit und keiner von Ihnen hat einen Kern der Gleichheit. Das liegt dann natürlich nahe, dass, da sind wir ganz in der Postmoderne, totes Subjekt, es gibt überhaupt nichts, weil die sich natürlich so einen Klotz vorgestellt haben, und so einen Klotz gibt es nicht. Genau wie die Hirnforscher gedacht haben, da säße irgendwie so ein Mannequin drin am Schaltpult, da haben sie das Mannequin nicht gefunden, nicht? Sagen sie, also gibt es keinen. Wir schalten, nicht ein Mannequin da drin. Die hätten schon vorher denken können, wenn sie sich dann Mannequin denken, das drin schaltet, muss ja in dem Mannequin wieder ein Mannequin sitzen und in dem Mannequin wieder ein Mannequin. Also das kann schon gar nicht stimmen. Aber nein, auch gescheite Leute denken manchmal wirklich dummes Zeug. Die haben das wirklich gemeint, das müsste man so aufbauen. Gibt's nicht. Wir sind wir selbst, aber bitte denken wir unser Selbst nicht als einen gleichen Kern. Nicht? Sondern das heißt Leben, das heißt Vollzug. Das müsste man also aufnehmen von dort her. Und unweigerlich rutschen wir, das merke ich auch an mir selber, rutschen wir in unserem Fühlen und denken wieder dorthin zu sagen, nein, nein, da ist ja doch ein Kern oder so. Ist nicht. Und nur wer an dem Kern kleben bleibt und an dem Gedanken kleben bleibt, das wirklich nur ist so ein gleicher Kern, der sitzt dann traurig da und sagt, wo bin ich denn? Nicht? Nein, nein, wir sind wir. Jeder, er und sie selbst. Natürlich. Aber nicht in der Gestalt eines solchen Kerns. Und wenn man es nicht anders denken kann, dann ist man eben verschwunden. Also deswegen ist es besser, man denkt es anders. Nicht? Aber nicht wieder zurück zu so einem Kern. Das wäre, um sowas müsste es gehen, das anders zu fassen. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist mit einem anderen Ausdruck im Mittelalter. Die haben das natürlich auch ein bisschen geahnt und der Punkt, den Sie nennen, heißt die Incommunicabilitas. Das heißt, die Unmitteilbarkeit von Personen. Was heißt das? Wir sind noch beim traditionellen, damit man bei all meinem Gerede auch sehen, wo wir eigentlich stehen. Ich bin dabei, etwas über die klassische Personentheorie zu sagen, mit meinen Anmerkungen dazu halt. Und bei dieser klassischen Definition habe ich den Boethius definiert. Habe dann was gesagt über die Selbsthaftigkeit, dass die Selbsthaftigkeit keinen Kern hat, sondern dass sie sich bezieht auf. Und jetzt bin ich bei dem Begriff der Unmitteilbarkeit. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass Person eigentlich kein Prädikat sein kann, sondern nur ein Subjekt. Sie werden gleich sagen, ist nicht wahr. Ich kann doch sagen, Peter ist eine Person oder Maria ist eine Person. Das ist aber dann nicht die Antwort auf die Frage, wer Peter oder Maria ist, sondern das ist eine Antwort auf die Frage, was Peter und Maria sind. Person ist aber eine Antwort auf die Frage, wer bist du? Und da steht Person für eine Wirklichkeit, die eben nicht als Prädikat auftauchen kann an jemand. Keiner hat dieses Prädikat, sondern Person ist das, was Prädikate hat, nicht was ein Prädikat von wem anders ist. Deswegen ist Person unmitteilbar. Das hat man früher nicht gewusst. Auf diese Unterscheidung ist man erst gekommen, als die Christen angefangen haben nachzudenken, was ist mit Jesus Christus. Hier hat also die Theologie der Philosophie eine wichtige Denkaufgabe gestellt. Vorher war kein Grund, das nachzudenken. Jeder Mensch ist eben eine Person, fertig, klar. Und jetzt taucht einer auf und sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und der uns das Vaterunser beibringt, Vaterunser, aber es mit uns nicht betet, sondern sagt, mein Vater, euer Vater. Oder so. Was ist mit diesem Mann? Was bot sich da an? Die guckten ins Alte Testament und da gibt es ein Buch über die Weisheit. Und dann sagt die Weisheit, Gott schuf mich am Anfang der Wege. Ich war bei der Schöpfung dabei oder so. Das ist die Lösung, haben die gesagt, das ist die Weisheit. Das heißt, er ist ein Supergeschöpf. Das war der Arius, der das dann gefunden hat. Und dann hat der Hieronymus irgendwann gesagt, der Erdkreis wachte auf und war arianisch geworden. Blieb am Ende nur noch der Papst und zwei Handvoll Bischöfe übrig. Die anderen waren alle arianisch, gerade den Königen hat das gefallen und den Kaisern, ein Gott, ein Führer und so. Ne? So durch. Und dann ging ein Kampf über Jahrzehnte weiter, bis geklärt war, nein, so wie es dann im Credo dann heißt, wahrer Gott vom wahren Gott. Also er ist ganz Mensch und ganz Gott. Er ist zwei was, ein wer und zwei was. Und da mussten die jetzt einen Unterschied einführen, auf den man vorher nicht kam. Was ist denn jetzt mit dem Menschen? Jesus ist ein ganzer Mensch. Zuerst haben sie gedacht, er ist kein ganzer Mensch, sondern die Vernunft in ihm ist Gott. Oder der Wille in ihm ist Gott. Oder sein Herz ist Gott oder irgend sowas. Nein, er selber ist ganzer Mensch, aber er ist nicht eine menschliche Person. Das heißt, er ist auch eine menschliche Person, weil er nämlich die menschliche Natur hat. Aber er ist, wie soll ich sagen, er ist nicht zwei Wehrs, sondern ein Wehr. Nämlich die zweite Person der Gottheit. Hat aber zwei Washeiten. Er ist nämlich ganz Gott und er ist ganz Mensch. Nicht halb Gott, halb Mensch. Das gab es bei den Griechen zuhauf. Sondern ganz Gott und ganz Mensch. Und darauf taucht also dieser Unterschied auf. Das heißt, eine menschliche Person, ein jemand sein, kann nicht angenommen werden von wem anders, sondern angenommen werden kann nur das Was. Und das nannten die Natur. Und deswegen heißt die Formel eine Person und zwei Naturen, eine göttliche Natur, eine menschliche Natur. Und von dort her muss man also jetzt beim Personenbegriff nochmal einen Unterschied machen und sagen, Person als Person, das Wer-Sein selbst, das kann nicht von einem anderen Wer getragen werden, gehalten werden. Was ein Wer nur halten kann, ist sein Was. Nicht? Also das, der Wer in uns trägt unser menschliches Wesen, sagten die alten Natur. Natur heißt in dem Fall das Wesen, insofern es das Prinzip aller Dynamiken ist, die in uns sind. Also unser Werden, Wachsen, unser psychischer Apparat, unser Geist und alles das, das ist alles ein Was und das wird von uns, von unserem Wer getragen. Das lebt darin, dass es dieses Was hat. Und wenn wir gefragt werden, wer sind wir, antworten wir mit lauter Was-Aussagen. Nicht? Anders können wir nur sagen, ich. Wer bist du? Ich. Das ist aber nicht viel gesagt. Nicht? Alles andere, was wir sagen, sind Was-Aussagen. Sohn, Tochter von, Bruder, Schwester von, gesellschaftliche Stelle und so weiter. Ne? Also das war die Einsicht, der Kern von Person ist nicht mitteilbar. Das heißt nicht, dass die nicht reden kann, sondern nochmal, Person kann kein Was sein, Person kann kein Prädikat sein. Person kann nicht von wem anders gehabt werden, sondern Person hat und wird nicht gehabt. Bitte?
Umso stärker wird dann nochmal die Selbstaussage Gottes. Ich bin der Kind.
So ist es. So ist genau das. Und das sagt ja Jesus auch, vor allem im Johannesevangelium, an ein paar Stellen. Ich bin es. Und da hören natürlich die Leute das Anori aus der hebräischen Bibel immer mit raus. Das ist genau das, nicht? Dass sie auf der Ich bin das Licht, ich bin der Weg, ich bin die Natur. Das ist immer dieses Ich Gottes. Nach dem Willen des Verfassers dieses Evangeliums. Ganz klar. Nicht? Also das gehört aber, nochmal, wir machen hier nicht Theologie, wir machen Philosophie. Ich habe das nur als ein Beispiel hier in diesem Zusammenhang gegeben, weil es vielleicht nochmal von der Seite her das bisschen beleuchtet und weil das tatsächlich in anderen Zusammenhängen nicht gedacht worden ist, philosophisch. War kein Grund, darüber nachzudenken. Personen sind die Einzelnen, fertig. Nicht? Dass man hier noch so eine Unterscheidung einführt, wie diese Incommunicabilitas, die Nicht-Mitteilbarkeit, Das kann man nur so erklären, dass man hier eine kurze theologische Information gibt. Ganz egal, ob das jetzt, dass sie es vielleicht nicht glauben oder so, nur um es zu verstehen, was hier gemeint ist. Das ist der Punkt, nicht? Also es ist kein Argument und ich mache auch keine Theologie, sondern ich verdeutliche es nur an einem Stoff, der das klar macht. Für mich ist das zugleich auch Wirklichkeit, aber das ist jetzt keine philosophische Aussage. Das ist klar. Also philosophisch stehe ich bei dem Punkt, Person heißt Selbsthaftigkeit. Bei Selbsthaftigkeit habe ich darüber nachgedacht, erfüllt sich Selbsthaftigkeit darin, dass ich mich auf mich beziehe, dass ich zu mir zurückkomme? Das tut die Tradition so. Könnte ich nicht sagen, dass die Spitze von Selbsthaftigkeit das Selbstvergessene beim anderen sein ist? Vielleicht ist Ekstase die höchste Form von persönlichem Bewusstsein und nicht das Selbstbewusstsein. Das wäre jedenfalls eher meine Meinung. Statt zu sagen, die höchste Form von Selbstsein ist, bei sich selber zu sein. Aber so hat es die Tradition gesagt, Reditio completa. Nicht, dass man da bei sich ankommt. Natürlich muss ich bei mir ankommen, denn ich will ja jetzt lieben, bejahen, versprechen und mein Versprechen halten oder was auch immer ansteht. Natürlich ich, aber nicht einfach auf mich hin, sondern ich bin mehr ein Ich, um dann auf den anderen ganz zugehen zu können. Das wäre der Punkt, um den es mir dabei ginge. Das ist die Frage, ob man das so sieht. Also unser ganzer deutsche Idealismus sieht das andersrum. Der sagt, ich benutze das Du zum Umweg zu mir. Und das macht dann der Hermann Hesse im Siddhartha und das regt mich immer auf, dass jede Generation den so mit Begeisterung liest, nicht? Wo man immer, das Ich ist immer auf dem Weg zum Selbst und die anderen dürfen so die Steigbügel sein, wo das Ich zu sich selbst kommt, kommen dafür zum Trost im nächsten Gedicht vor. Nicht? Bei Goethen geht das auch so, Sesenheim, nicht? Also anstatt, dass es wirklich um den anderen geht, benutzt man den nur als Umweg und Steigbügel zu sich selbst. Und da sitzt man auf dem hohen Ross. Also das kann es nicht sein. Nicht? Guck, wie sieht das eigentlich aus? Das wäre also so eine Frage. Selbsthaftigkeit ja, Bewusstsein ja. Nur muss das heißen, Selbstbewusstsein als Spitze? Oder heißt es gerade in der Selbstvergessenheit sein bei? Kann man sich zumindest mal fragen. Und das werden wir sehen. Also das gehört also klassisch jetzt dort hinein, dass man hier sagt, diese Substantialität, die dort hineingehört, und so ist in Gott alles eins, außer, wie heißt es da in dem Text, außer der Relationis Oppositio, außer der Entgegensetzung der Beziehung. In Gott gibt es einen Verstand, einen Willen, ein Bewusstsein, aber drei Wer. Und in Christus gibt es in dem einen Wer zwei Willen, zwei Bewusstseine und alles das, das da hineingehört. Aber man blieb dabei, Person ist durch in sich Stand und Selbstbezüglichkeit bestimmt. Das ist der Ausdruck, nicht? Selbstbezüglichkeit. Und daraus machen wir im Nu dann eine Egozentrik und einen Egoismus. Die Frage ist, ob wir wirklich in erster Linie selbstbezogen sind. Das sagt sogar der heilige Thomas, also der sagt, die Selbstliebe ist das Muster aller anderen Lieben. Außer Gott wird noch mehr geliebt vom Geschöpf, als es selbst sich liebt, weil das Geschöpf zum Sein hin unterwegs ist und deswegen liebt das Geschöpf von Natur aus Gott mehr als sich selber. Das sagt er schon. Aber zwischen den Menschen ist die Selbstliebe der eigentliche Maßstab. Und da bin ich nicht dafür. Ich muss natürlich Gründe nennen, das kann ja jeder herkommen. Sie merken, ich sage manchmal etwas verwunderliche Dinge, aber ich versuche sie immer zu begründen. Also Philosophie heißt, ich lege was da und liefere Gründe. Und Sie müssen sich rühren, wenn Sie sagen, es überzeugt mich nicht. Meine Gründe laufen in dem Fall darauf hinaus zu sagen, ich definiere etwas von seiner Höchstqualität her. Also was der Mensch ist, bestimme ich nicht am Embryo. Ich will zwar dafür eintreten, dass der Embryo schon ein voller Mensch ist und Person ist, aber ich lese nicht am Embryo ab, was ein Mensch ist, sondern das lese ich am erwachsenen Menschen ab. Und so will ich also auch Liebe erstmal ablesen an den Spitzenformen. Und da meine ich, die Liebe hat zwei Spitzenformen. Die eine ist ästhetisch und die andere ist ethisch. Die ästhetische Spitzenform von Liebe heißt entzückt sein. Und die ethische Spitze von Liebe heißt, ich lebe und sterbe für. So, und jetzt wenden Sie das mal auf die Selbstliebe an. Also wenn da einer vom Spiegel steht und ist von sich ganz hin und weggerissen, dann finde ich das ja also manchmal nachvollziehbar, wenn es ein hübsches Mädchen ist. Aber ob ich das nun wirklich als die Lösung der Sache betrachte, das weiß ich nicht. Mir kommt es schon ein bisschen komisch vor, wer von sich selbst entzückt ist. Wer für sich selbst lebt und stirbt, das kommt mir nicht mehr komisch vor. Das finde ich tragisch. Wenn einer nur für sich lebt und stirbt, oder zu höchst für sich lebt und stirbt. Und darum, finde ich, ist die Selbstliebe was Tragikomisches. Also man soll mit sich befreundet sein, man soll sich halbwegs mögen. Wenn man sich selbst nicht mag, wie kann man da andere Leute mögen? Also das ist schon klar, nicht? Aber sich lieben, finde ich ein bisschen merkwürdig. Also man soll sich gut sein. Das ist schon wahr. Aber das Wort Liebe würde ich mir für was anderes aufheben wollen. Nun steht da ja in der Bibel, das weiß ich wie Sie auch, nicht, dass da drin steht, man soll den Nächsten lieben wie sich selbst. Nicht? Jetzt muss man erst mal gucken, was da im Hebräischen steht. Im Hebräischen steht an beiden Stellen Liebe, Ahavta. Aber es wird dort mit dem Dativ verbunden, also bei dem Hauptgebot, liebe Gott den Herrn, da ist es der vierte Fall, Et. Liebe den Herrn, dein Gott, aus deinem ganzen Gemüt, mit all deinen Kräften und so. Bei der Stelle mit dem Nächsten steht auch Ahavta, Liebe, aber jetzt wird es mit dem dritten Fall verbunden, mit dem Dativ. Sie müssen das also im Deutschen übersetzen mit sei dem anderen gut wie dir, wenn man es korrekt übersetzt. Das heißt, es geht nicht darum, vom anderen entzückt zu sein. Es geht nicht darum, dass man für den lebt und stirbt. Sondern es geht darum, dass man ihm wohl will, das heißt, dass man seine Bedürfnisse erfüllt und die kann man am besten an sich selber ablesen. So wie man selber, also wenn man zu müde schläft, wo man isst, wenn man Hunger hat und trinkt, wenn man Durst hat, so soll man sich um den anderen kümmern. Das ist gemeint, schlicht das. Und das verschwindet im Griechischen wie im Deutschen, weil beide Mal der Akkusativ dann kommt, nicht? Liebe den anderen wie dich selbst. Und das Übersetzen auch, der größere Teil der Rabbinen übersetzt es auch anders. Er sagt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Das kann man nämlich, im Hebräischen ist das nicht abzulesen, das heißt Kamora, und das heißt wie du, wie dir, wie dich. Das ist schwer, das kann man nicht unterscheiden. Nee. So dass man das da also verschieden übersetzen kann. Wir bleiben halt bei der Übersetzung, wie es die Septuaginta gemacht hat, diese griechische Bibel eben, die im dritten Jahrhundert, zwischen dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus in Alexandrien entstanden ist und die heute noch das Alte Testament der Ostkirche ist, wo das eben dann dort gelesen wird. Und da steht es eben dann so, wie meist im Neuen Testament die alttestamentlichen Texte zitiert werden, nämlich nach dieser griechischen Bibel, die in manchen Punkten abweicht, auch mit den Büchern und den Inhalten von der hebräischen Bibel. Das käme dann nochmal mit dazu. Also, wir haben heute immer noch diesen Punkt zu sagen, Person ist eigentlich in sich Stand, Selbstbezüglichkeit und man fragt also weniger nach dem Wesen von Person als nach der Natur, die dorthin gehört, dieses Kompositum von Leib und Geist, das ist das, was uns da eigentlich beschäftigt, wie man das hinkriegt. Und dann überlegt man nochmal, wie gehen Personen jetzt miteinander um? Und das ist noch ein Punkt, den ich auch noch deutlich machen muss, ehe wir dann mit dem Guardini dann selber anfangen können, dass nämlich gesagt wird, wenn ich also hier zwei Personen habe, dann geht das Erkennen der anderen Person so, dass ich deren Bild in mich hineinhole. Also Erkennen ist ein Einungsvollzug, sagen die mittelalterlichen Autoren, aber einer, der sich im Subjekt vollzieht. Also ich gucke gewissermaßen dort an, beim Nikolaus von Kues haben sie es ganz deutlich, da sitzt das Selbst so in der Mitte eines Turms über den Büchern und dann schickt es fünf Kundschafter aus, das sind unsere fünf Sinne, und die bringen so das Material rein und das schreibt er dann in sein Buch und vertieft sich in das Buch. Das, was da im Buch drin steht, das nennen die mittelalterlichen Autoren die Spezies, das Abbild von dem, was man sieht. Also man sieht dort draußen den Baum, aber in Wirklichkeit meinen die, gucke ich gar nicht den Baum dort draußen an, sondern nachdem ich den angeguckt habe, habe ich den jetzt in mir. Das nennen die das Verbum internum, das innere Wort. Und in diesem Blick auf dieses innere Wort nehme ich den anderen wahr. Also die Verbindung von Subjekt und Objekt im Erkennen geschieht so, dass das Objekt ins Subjekt hineingeholt wird. Was folgt daraus für eine Regel? Daraus folgt die Regel, dass man bei Dingen, die über unserem Niveau sind, sie am besten nicht so sehr vom Erkennen her angeht, sondern vom Wollen, von dem ich gleich reden muss. Bei Dingen, die unter uns sind, ist besser, sie in sich hineinzuheben, statt sie zu wollen. Jetzt kommt nämlich das Wollen. Das Wollen geht nicht so, dass ich das Bild des anderen nicht hineinhole, sondern beim Wollen ist es so, dass ich mich auf das Du hin bewege und gehe. Jetzt kommt die Anwendung, wer Schmutz will, wird schmutzig. Wer Schmutz als schmutzig erkennt, ist sauber. Wenn ich Gott erkenne, kann ich ihn nur auf menschliche Weise erkennen. Ich sage zwar, das ist Gott, aber ich habe natürlich nur ein menschliches Bild von Gott. Bin ja ein Mensch. Wie soll ich ein anderes Bild von ihm haben? Und dann sagt der Thomas von Aquin, ich muss zwar dann aufhören zu erkennen bei Gott, weil da komme ich nur menschlich, aber nichts hindert mich dran, da wo ich mit der Erkenntnis zu Ende bin, jetzt ihm zu lieben. In der Liebe kann ich über mich hinausgehen. Und deswegen sind die Dinge, die über uns sind, besser mit Liebe anzugehen als mit dem Erkennen. Obwohl man natürlich auch erkennen will. Aber das Erkennen ist sekundär, weil beim Erkennen bleibe ich immer unterm Niveau. Während ich beim anderen zwar auch unterm Niveau bleibe, aber immerhin über meins hinauskomme. Weil der Mensch eben ja, berühmter Satz von Pascal, den Menschen unendlich übersteigt. Wir sind nicht einfach festgelegt, sondern wir können über uns hinaus. Nicht ganz weg oder so raus, aber wir sind so immer, wir sind nicht fertig, wir sind unterwegs. Also deswegen ist es gut, also Dinge, die unter uns sind, oder zu erkennen bloß, dann hebe ich sie auf mein Niveau. Nochmal, Schmutz als Schmutz erkennen macht nicht schmutzig. Aber Schmutz wollen macht schmutzig. Nein? Und Gott erkennen macht nicht göttlich, aber Gott lieben bringt uns ihm näher. Ist das deutlich so? Sonst rühren Sie sich ja bitte, nicht? Also das, ich habe also geredet hier jetzt über die Person, also die Definition war individuelle Substanz mit vernünftiger Natur. Jetzt haben wir über die vernünftige Natur geredet. Diese Natur hat zwei Vermögen, erkennen und wollen. Das Erkennen, ich hole das Objekt in mich hinein und verbinde mich mit dem Objekt in mir. Und Wollen ist ein Zugehen und sich verbinden mit dem Objekt im Objekt oder auf das Objekt zu. Das sind die beiden Vollzüge, in denen wir miteinander umgehen und die sich selber noch einmal durchdringen. Und dieser Einungsvollzug von Subjekt und Objekt geschieht eben so, dass die Welt und das andere in uns hineingeholt wird und beim Wollen gehen wir aus uns hinaus und sind dort bei den Dingen, dass das hier genau hineingehört. So dass man das so formulieren kann, sagen, wie komme ich also hier zurecht? Dass man sieht, Person wird also sie selbst nur, indem sie nicht bei sich bleibt, sondern sich auf anderes bezieht und sich um anderes kümmert. Ein letzter Punkt wäre hier noch, dass bis zu Husserl man gesagt hat, ich bin gerichtet auf. Der Fachausdruck ist ja für Intentionalität. Ich bin gerichtet auf. Also das Bewusstsein ist so etwas wie so der Lichtstrahl bei so einem Leuchtturm. Nicht? Der sieht so rum und fasst so die Dinge ins Licht oder ins Blick. Intentionalität. Es geht von mir aus nach draußen. Beim Wollen auch, ich gehe nach draußen, auch ich hole dann entweder was in mich hinein oder ich gehe aus mir heraus, aber die Grundbestimmung ist diese Intentionalität, die Gerichtetheit. Und da ist die Frage, ob das richtige Bild ist. Ein Philosoph, den ich sehr schätze und liebe, ist Immanuel Levinas, ein litauischer Jude, der in Frankreich gelehrt hat, 95 ist er gestorben, also ist auch schon wieder etwas länger her. Der hat gesagt, nein, nicht das Gerichtetsein auf ist das Erste, sondern das Erste ist, dass ich ergriffen werde. Ich bin wieder bei meinem Akkusativ. Nicht? Und das macht er sehr stark. Und das kommt auch im Hebräischen deutlicher heraus. Also wo wir sagen, hier bin ich. Also wenn Gott zum Beispiel den Abraham anruft, dann sagt Abraham, hier bin ich. Oder der kleine Samuel, der da im Tempel ist beim Eli und wird von Gott gerufen. Und dann hört er die Stimme, Samuel, Samuel. Und dann läuft er zum Eli da und sagt, hier bin ich. Sagt, beim dritten Mal hat es dann der Eli kapiert und sagt, nein, beim nächsten Mal gehst du zu der Bundeslade und sagst, rede Herr, dein Diener hört. Und das heißt im Hebräischen Hineni. Und Hineni heißt ganz wörtlich, siehe das hier meiner. Also auch dort nicht das Ich im Mittelpunkt. Im Hebräischen, im Französischen ist völlig klar, Levinas sagt dann durch, dort, me voici, mich, sie hier. Also jemand schreit um Hilfe und so, und dann sagt er, und dann guckt man sich um, ist niemand da, also mich hat es erwischt, muss ich sagen, me voici, mich, sie, hier bin ich. Hier, eben nicht, hier bin ich, nicht, sondern sie, mich, hier. Und das ist im Hineni auch so, Hineni, siehe das hier meiner. Heißt das eigentlich. Das ist also diese Form, das heißt, dann ist das Erste nicht die Intention, auf was zuzugehen, sondern das Erste ist, sich ergreifen lassen von. Und ich behaupte, dass dieses sich ergreifen lassen von die eigentliche Spitze unserer Freiheit ist. Das gilt im Sexuellen, im Erotischen, im Ethischen, im Ästhetischen, im Religiösen, in allem gilt, man wird ergriffen von einer Wirklichkeit. Das ist kein Passiv, denn man kann sich dagegen wehren. Es ist auch kein Aktiv, denn ich kann mich nicht ergriffen werden machen. Das sage ich immer dazu, das haben wir alle schon mal erlebt, dass man in einem Film war, in einem Konzert und der Funke sprang nicht über und wir wussten genau, es lag nicht an dem Film und nicht an dem Konzert, an dem Orchester, sondern an uns, dass wir nicht richtig da waren. Also ich werde ergriffen, aber nur, wenn ich mich ergreifen lasse. Ich kann mich gegen das ergriffen werden wehren. Deswegen behaupte ich, ist Medium, was es im Griechischen extra gibt als Eigenform, wir müssen das im Deutschen mit lassen umschreiben, ein Umweg. Bitte? Könnte man so sagen, ja. Denn das kann man ja nicht machen, sonst wird einem geschenkt. Und das überhaupt, es gibt ja heute, also viele Theologen, die wollen nicht mehr von Gnade reden, weil die bei Gnade zu sehr so an Herablassung oder so etwas denken. Aber der Kern von Gnade heißt ja, es ist umsonst. Also ich kann es mir nicht erwerben, ich kann keine Rechte darauf anmelden, ich kann nicht darum prozessieren, ich kann es mir nicht verdienen, es kann nur geschenkt werden. Das heißt nicht, dass es wenige kriegen, es heißt nicht, dass es irgendwas Exorbitantes ist, es heißt nur, es ist gratis, es ist umsonst. Und das gehörte tatsächlich hin und ich meine, dass das eine Grundbestimmung wäre, eben in all den eben genannten Gebieten, also in allen Feldern unseres Lebens. Wir haben, wie gesagt, keine Grammatik dafür, wir müssen mit Lassen arbeiten, aber wir haben, darauf weise ich immerhin, Wörter, die medial sind. Nehmen Sie ein Wort wie dulden. Sie können niemand dulden machen. Sie können jemand leiden machen. Aber dulden muss der oder die dann selbst. Muss nicht, er kann es auch lassen, er oder sie. Also natürlich, wer nichts zu leiden kriegt, kann auch nicht dulden. Also deswegen ist es ja nicht einfach aktiv und passiv, sondern Medium. Medium heißt eben genau dieses nicht nachträglich, sondern das ursprünglich Erste. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich beeindrucken, begeistern, ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen. Das ist der Grund, warum es in der Philosophie keine zwingenden Argumente gibt. Es ist immer nur ein Appell an Ihre Freiheit. Ich sage Ihnen was, versuche Gründe mitzuliefern und dann steht es bei Ihnen, ob Sie sagen, ja, das kommt mir eigentlich überein, also sinnvoll vor oder stimmig vor oder ob Sie sagen, nein. Hier gibt es keinen Zwang. Zwang gibt es nur zum Beispiel in der Mathematik, wenn ich da erstmal so ein paar grundsätzliche Regeln anerkenne, die ersten Euklid-Axiome, dann komme ich nicht drum rum, die weiteren Sätze, die er dann hat, über die Höhen und die Mittellinien und die Winkelsummen und all das, das ergibt sich dann zwingend, weil es eigentlich analytisch ist. Aber nicht in philosophischen Grundfragen, sondern da ist ein Appell, Sie vollziehen es nach und können sagen, ja, leuchtet mir ein oder leuchtet mir nicht ein. Das ist nicht einzuholen. Nicht? Das gehört mit dazu. Also wir haben von Erkennen und Freiheit geredet, von Erkennen und Wollen und haben jetzt zugleich nochmal von der Richtung geredet, dass ich sage, und ich bleibe nicht bei der traditionellen Stimme, die sagt in erster Linie, das geht von mir aus und ich bin unterwegs, sondern das Erste ist, ich werde angesprochen. Was soll einer sagen, dem nichts etwas sagt? Wir wären nämlich genauso wenig zum Handeln fähig, wenn wir keine Möglichkeiten hätten, wie wenn wir 360 Grad hätten. Dann stehen wir da und was wollen wir machen? Gar nichts. Sondern mich spricht etwas an, ein oder zwei oder drei, man geht in den Buchladen, nicht? Und die Bücher schreien, alle kaufen mich, nicht? Deswegen sehen die Umschläge so aus, wie sie aussehen, nicht? Also die sind alle so am Schreien und dann kommt es darauf an, wie es dann läuft, nicht? Und irgendein Buch besiegt mich. Und dann denke ich, ich wäre der Kunde König, nicht von wegen. Das ist natürlich, ich bin ja bloß die Beute von denen. Das ist so wie früher bei den Damen, wenn die Taschentücher fallen ließen. Die taten aus, als wären sie da das Jagdtier. Nicht? In Wirklichkeit waren die natürlich die Jägerinnen. Also, dass man immer guckt, wie das so aussieht. Man ist also unterwegs zu was, aber in Wirklichkeit wird man irgendwo eingefangen. In irgendeiner Form. Man lässt sich ergreifen. Das ist der Vollzug von Freiheit. Auch hier wieder nicht nominativ, nicht? Das ist ja das, worauf ich immer wieder zurückkomme. Nicht nominativ, sondern wir sind eigentlich Adressaten. Und auch wo wir Fragen stellen, sind wir erst zu diesen Fragen gestupst worden. Irgendein Thema, das unser Interesse gefangen hat. Ich glaube, man sollte sich das so deutlich machen, dass tatsächlich wir die Angesprochenen und Angerufenen sind. Deswegen sage ich, wir haben die Sprache, um die richtige Antwort zu geben. Also ich habe es nicht so mit der Selbstverwirklichung oder Selbstsuche oder so mit solchen Begriffen, sondern eigentlich geht es darum, in jedem Moment die richtige Antwort zu geben. Dauernd wird man angefragt von einer Situation, von der Welt oder allem so. Und unser Sehen, unser Hören, alles das sind eigentlich Formen der Antwort darauf. So meine ich, müsste man das eigentlich sehen und entwerfen. Und nicht, weil ich da moralisiere, sondern ich meine, das ist einfach die Wirklichkeit. Fragen Sie sich selber, wie kommen Sie zu irgendwelchen Erfahrungen, Begegnungen, Bedingungen? Sieht es nicht immer so aus, dass irgendetwas uns trifft, uns anruft, anspricht und wir werden davon irgendwie gefesselt, wie wir sagen, oder so auch immer. Dass wir nicht das erste Wort haben, sondern dass wir immer auf eine Anregung, auf einen Reiz oder wie immer Sie es formulieren wollen, antworten. Und dass es darauf ankommt, die richtige Antwort zu geben eigentlich. Darauf würde es eigentlich hinauslaufen. Also das ist so der klassische Personenbegriff. Und dann käme noch, das mache ich eben auch ganz kurz, damit wir beim nächsten Mal wirklich dann beim Guardini selbst anfangen können, ist jetzt der Schäler, der davon eben abrückt und sagt, wenn das alles so ist, wie ich zum Beispiel jetzt auch etwas so skizziert habe, dann möchte er eben den Begriff der Substanz überhaupt ganz weglassen, weil viele bei Substanz eben an Klötzchen denken, ich habe vom Kern geredet, nicht? Und sagen, nein, das ist ja reiner Vollzug. Und das meine ich, stimmt nicht, wir sind eben nicht reiner Vollzug, weil es ja nicht von uns ausgeht, sondern wir werden ja erst einmal angesprochen, angerufen. Also müssen wir jemand sein, auf den, wir müssen also ein Objekt sein können für jemanden und nicht bloßer Vollzug. Scheler will das so denken, dass er sagt, Person ist reiner Vollzug, sodass ich gar nicht auf eine Person zugehen kann, sondern nur mit ihr zusammen auf anderes zugehen kann, auf Objekte. Weil wenn ich Person nur als einen Pfeil denke, ja, dann kann ich ja einen Pfeil nicht dadurch mit ihm eins werden, dass ich mir die Flanke fahre. Und schon gar nicht, dass das so geht wie bei Tristan und Isolde, dass die aufeinander zurennen und sich dann den Schädel einrennen. Nicht? Das kann es ja auch nicht sein. Das ist so abendländische Liebeslehre, also das ist dann doch manchmal ein Problem für sich. Also so kann es eben auch nicht gehen, sondern es kann nur so gehen, und das ist schon die Definition der Freundschaft in der Antike, das steht, glaube ich, beim Livius oder Tacitus schon, dass eben gesagt wird, dasselbe wollen und nicht wollen. Das wäre es eigentlich so im Vollzug. Also sagt der Schäler, ich kann Personen überhaupt nicht vergegenständlichen, nicht zum Objekt machen, und das finde ich, da übertreibt er. Denn ich habe zwar auch gesagt, wir sind Vollzug, aber wir sind so Vollzug, dass wir erst angesprochen werden können. Dass das mit hineingehört. Das ist das, was beim Scheler also gefehlt hat und was dann eben auch Guardini kritisiert und was man eben an Scheler kritisiert hat. Scheler ist auch nicht dabei geblieben. Scheler hat ja sehr viele Wandlungen in seinem Leben durchgemacht. Er hat dann irgendwann den Katholizismus und das Christentum verabschiedet, weil er ein sehr triebhafter Mensch gewesen ist. Und von dort her gesagt hat, das geht eigentlich nicht, dass ich mich erstmal so daneben benehme. Und da war keine Studentin vor ihm sicher in der Sprechstunde. Und dann ging er immer nach Maria Lach büßen oder so, 14 Tage oder so. Und irgendwann hat er gesagt, das hört jetzt auf und hat eine andere Philosophie gemacht. Dann gesagt, es gibt also einen Drang des Lebens, der sich durchsetzt. Und dann gibt es den Asketen, der Nein sagt zu diesem Drang. Und das ist der Geist in uns. Der ist diese Kraft der Verneinung. Er hat aber die ganze Kraft, hat er nicht von dem Nein, die ganze Kraft holt er sich aus dem Leben, das eigentlich woanders hin unterwegs ist. Und deswegen ist natürlich klar, dass der Geist zu schwach ist, um gegen das Leben was zu unternehmen. Und dann hat ihn mal der Kardinal, der Kölner Kardinal, da zur Rede gestellt, was er da für ein Leben führe. Und dann hat er diese berühmte Antwort gegeben, ich bin ein Wegweiser. Haben Sie schon mal gesehen, dass ein Wegweiser den Weg geht, den er den anderen Leuten zeigt? Nicht? Und dann hat er eben sein Programm geändert, hat also diese neue Philosophie gemacht und wurde dann nach Frankfurt berufen, um da den Lehrstuhl zu übernehmen für Anthropologie. Und dann ist er viel zu früh gestorben, sodass da nur so ein Aufriss, er hat ja so die philosophische Anthropologie begründet bei uns in Deutschland und überhaupt da, sonst ist Anthropologie immer so ein empirisches Fach, sonst international. Da hat es da also abgebrochen dann dort. Das war schon eine tragische Figur. Eine Zeit lang war er so die Galionsfigur des katholischen Akademikerverbandes mit seinem Glanz. Und Heidegger hat auch eine berühmte halbe Stunde seiner Vorlesung, als der Tod bekannt wurde, benutzt, um darzustellen, was das für ein Genie war und wie viele Anstöße er gegeben hat. Aber wie tragisch eben auch mit dieser Mischung seiner Veranlagung, die da war, mit dieser Beeindruckbarkeit und Faszinierbarkeit durch alles Mögliche, was da immer drin saß. Da hat er schon hier in München damals musste hier aufhören, Professor zu sein, weil er sich mit der Gattin von irgendwem eingelassen hatte, von anderen, von Kollegen oder so. Da hat er immer wieder so seine Probleme gehabt, damit, dass er einfach das nicht ins Zuge kriegt, genau wie er also mal zu viel Süßigkeiten gefuttert hat oder so. Also es war einfach jemand, der einfach erfüllt war von allem und jedem und dem entsprechen musste. Einer unglaublichen Empfindbarkeit und Sehen von Wegen oder das Entdecken. Also es ist sicher einer, von dem man sehr viel lernen kann in allen möglichen Ansätzen. Aber eben einfach so eine tragische Figur dann auf dem Weg. Und so macht es dann Guardini eben anders in der Weise. Aber das waren also so diese Vorläufe, dass man sieht, was mit Person ist. Also ich habe geredet über den klassischen Personenbegriff, über das, was im Mittelalter war. Und dann schon für die Neuzeit nochmal diese Betonung auf dieses Subjekt hin, auf die Ausgerichtetheit und habe dagegen dann schon dieses Bild gestellt, dass es darauf ankommt, wir sind in erster Linie nicht nominativ, sondern ein Du. Wir sind akkusativ, wir sind angerufen, wir stecken in diesem Medium und da höre ich jetzt auf zu dem Medium, nur noch ein Wort. Ich behaupte, dass das Mediale aktiver ist als das Aktiv. Mein Beispiel ist, ich kann immer noch reden, auch wenn ich todmüde bin, aber längst vorher schon nicht mehr vernünftig zuhören. Also Hören ist nicht eine Passivität. Hören ist genau dieses Medium, von dem ich hier rede. Und das ist tätiger, handelnder und wichtiger als das reine Aktiv sogar. Also darf man sich enttäuschen, aber ich lese das so oft, wenn von Empfängnis die Rede ist, von Hören oder so, das ist ja passiv, das ist passiv. Überhaupt nicht passiv. Es ist genau diese Medialität, die aktiver ist als eine simple Aktivität. Das wäre so ein Punkt, der mir auch ganz wichtig ist und der immer wieder auftauchen würde. Dieses Medium, sich ergreifen lassen, sich einlassen auf, sich überzeugen lassen, sich überreden lassen, sich entzücken lassen, was alles hingehört dabei. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal.